Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Und bei uns geht es heute um ein Tanztheater, das so radikal ist, dass die Theaterhäuser empfindliche Zuschauer auch schon einmal vor dem Besuch warnen. Warum? Gleich im Gespräch mit der gefeierten Choreografin Florentina Holzinger. Viel Spaß bei Rang 1. Dann und wann, aber nicht sehr oft, kommt eine Theaterinszenierung daher, über die reden einfach alle. Tanz von der Choreografin und Performerin Florentina Holzinger ist so eine. Ein verstörender Abend, der im Oktober letzten Jahres in Wien Premiere hatte und mittlerweile auch zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde. Ein reines Frauenensemble spielt und tanzt darin sehr nackt und teilweise sehr blutig an Seilen und auf schwebenden Motorrädern, irgendwo zwischen romantischem Ballett, Akrobatik und Italo-Horror. Keineswegs jugendfrei, aber atemberaubend. Eine sylphidische Träumerei ins Tanz nennt Florentina Holzinger ihre Show im Untertitel. Und was das bedeutet und wer eigentlich die Sylphiden sind, das habe ich sie vor unserer Sendung gefragt.
Das war der Ausgangspunkt in Anlehnung an das romantische Ballett vom frühen 19. Jahrhundert. La Sylphide und Giselle, sich ein bisschen an diesen Stereotyp anzulehnen von diesen Feenwesen. Ich meine, das war ja, was der Pointschuh wirklich bedeutet hat, irgendwie so der Versuch, den Körper wirklich abzuheben vom Boden und Schwerelosigkeit. Und deswegen haben mich diese Sylphiden einfach interessiert, diese Feenwesen und wie man, ja, was das heutzutage bedeutet, so ein Feenwesen zu sein als Frau, weil andererseits auch dieser Wunsch vom Fliegen halt wirklich der älteste menschliche Traum ist, der auch nie alt wird. Und, und auch in Bezug auf Tanz geht es doch auch immer wieder darum, in andere Sphären zu dringen oder so. Mhm. Und deswegen hat mich das einfach interessiert. Und natürlich interessiert mich halt auch Stunting und solche Sachen. Deswegen war das schon immer mein Traum, dass diese Feenwesen eben dann auch im Versuch des Fliegens kollidieren und so weiter.
Und quasi wieder von der Schwerkraft auf den Boden zurückgerissen werden und abstürzen auch. Sie haben es gerade schon gesagt, das Ballett ist für Sie und in Ihren Arbeiten generell ein großer, ja, ich glaube, Reibungspunkt, kann man sagen. Sie haben mal in dem Interview gesagt, das Ballett sei in seiner klassischen Form etwas, das in erster Linie vom Mann für den Mann entwickelt worden sei. Was bedeutet das?
Ja, das bedeutet, dass die Choreografen, von denen wir sprechen, die dieses Werk beeinflusst haben oder geschaffen haben, das waren halt alles Männer und auch das Publikum. Und deswegen war das schon eine Formensprache, die für mich einfach sehr viel zu tun hat, wirklich mit, wie der Frauenkörper halt inszeniert und konstruiert wird für den menschlichen Blick sozusagen. Und das ist halt einfach im klassischen Ballett sehr tief in der Technik verankert. Und das ist halt was, wenn Leute jetzt in die Oper gehen, da denken sie nicht so wirklich dran. Aber die ganzen Positionen aus dem Ballett sind schon geschaffen worden, um eben den Körper in einer gewissen Art und Weise auszustellen.
Und auch zu disziplinieren, ja. Oder?
Ja, natürlich. Also wenn die Beine hochgehen müssen und so weiter, dann muss halt ein gewisses Training auch dahinter stecken.
Ja. Ja. Und kann man sagen, dass Ihre Arbeit insofern eine Art, ja, Abrechnung mit dieser wahnsinnigen Disziplinierungsmaschinerie ist, der Tänzerinnen und Tänzer ja bekanntlich ausgesetzt sind?
Es ist sicher eine Art von Abrechnung damit, aber es ist mir echt wichtig, das immer zu betonen, dass es nicht ausschließlich eine Kritik daran ist, weil ich komme ja selber vom zeitgenössischen Tanz und nicht vom Ballett. Jeder hat so quasi die Freiheit, mit seinem Körper zu machen, was er will, und deswegen habe ich da nicht ein moralisches Judgment auf die Disziplinierung des eigenen Körpers, überhaupt nicht. Ich habe da eine große Faszination dafür, hat auch immer meine Arbeit inspiriert in Wirklichkeit. Aber es ist eine Abhandlung damit, ja, auf jeden Fall. Und auch ein gewisses Transparentmachen. Und das ist halt was, was oft in solchen Sachen wie Opernhäusern oder so verloren geht, dass das Publikum überhaupt keine Ahnung hat, was hinter solchen Arbeiten steckt in Wirklichkeit. Und das finde ich halt einfach interessant und faszinierend. Und sogar in Tanz jetzt dieser ganz irgendwie durchschnittliche Einblick, wie eine Ballettstunde so abläuft. Ja, ich finde das einfach cool, das sozusagen auf die Bühne zu stellen. Weil das nicht alle wissen, eben wie das ist. Und weil das doch für einen Großteil an Frauen ja ein Bestandteil ihres Lebens war auch.
Ja, und es ist ja bei Ihnen auch so, dass dann diese Ballettstunde auf eine sehr radikale Art eigentlich aus dem Ruder läuft. Dazu gehört auch, und das ist längst nicht das erste Mal in Ihren Arbeiten so, dass Sie und alle Ihre Kolleginnen auf der Bühne und Mitperformerinnen nackt sind. Diese Nacktheit ist ja auch nochmal so eine Sichtbarmachung des Körpers in seiner Beschaffenheit, Geschaffenheit, auch in seiner Trainiertheit. Wie kam es eigentlich dazu, dass diese radikale Nacktheit in Ihren Arbeiten stattfand irgendwann?
Ja, ich hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr auf dieses Momentum, das entsteht, wenn Leute angezogen sind und andere Leute nur darauf warten, dass sich diese Leute entkleiden oder sich irgendwie so ihre Fantasie freien Lauf lassen können, was da drunter ist und so. Ich wollte irgendwie, dass das sofort als Bild funktioniert auch und dass da Leute sofort konfrontiert sind mit einer Art von Wirklichkeit, die Wirklichkeit von jedem ist, nämlich dass man eben in deinem Körper lebt, der eben so aussieht und dem man bei der Arbeit zuschaut und auch, dass irgendwie dieses Fantasiemomentum nicht stattfinden kann. Und dass Leute dann noch 2 Minuten oder so damit sich abgefunden haben, dass da eben jetzt nackte Frauen sind und dass man dann andere Sachen anschauen kann.
Aber haben Sie das Gefühl, dass sonst gerade im Tanz darauf gewartet wird, dass sich irgendwann jemand auszieht, wenn Sie nicht von vornherein nackt sind? Ist das tatsächlich so?
Ich weiß nicht. Ich meine, Tanz hat schon immer, finde ich, ein sehr erotisches Momentum, weil man der Bewegung von anderen Körpern zuschaut. Und da finde ich in Bezug jetzt auf den Frauenkörper, ja, da ist immer irgendwie ein erotisches Momentum da gewesen für mich, über das nicht wirklich gesprochen wird oder so, aber das dann doch den Tanz in gewisser Weise auch gut oder schlecht oder interessant oder nicht interessant macht. Und das ist halt auch einfach ein Thema, das ich gerne anspreche in meiner Arbeit, was jetzt Tanz wirklich für eine Rolle einnimmt, auch so als Darstellungsform und so weiter. Und ich sage jetzt nicht, dass das in jeder Arbeit irgendwie so maßgeblich ist, dieses erotische Momentum, aber in vielen eigentlich schon und viele Leute sind sich da nicht einmal bewusst, glaube ich.
Das heißt, Sie können schon was damit anfangen, wenn diese Ästhetik der Nacktheit als emanzipativ oder emanzipatorisch beschrieben wird?
Ja, irgendwie schon. Das hat schon etwas zu tun, eben mit der Freiheit, irgendwie mit seinem Körper zu machen, was man machen will und eben nicht ein Opfer davon zu werden, dass andere Leute einen dann eventuell sexualisieren, sondern dass man das auch hinnehmen kann, dass der Körper an sich auf der Bühne schon irgendwie so ein sexuelles Objekt ist und man dann darüber hinwegsehen kann, sozusagen. Ja, was sind dann die Schritte danach, wenn wir das einfach akzeptieren auch? Ich meine, ich nenne jetzt diese ganzen Gründe, aber es hat natürlich auch ästhetische Gründe, weil natürlich die Arbeiten auch voll sind von Referenzen zur Kunstgeschichte etc. Und da ist einfach auch der nackte Frauenkörper so ein gängiges Motiv. Also in jedem Museum, in das Otto Normalverbraucher reingeht, sieht er das die ganze Zeit. Und das ist ja irgendwie auch so komisch, dass das heutzutage so ein Urtabu ist, aber eben, dass eigentlich die Kunstwelt so voll ist von eben so nackten Frauenbildern und so weiter. Und das ist schon noch eine klare Referenz in der Arbeit, speziell auch, wenn wir eben über Romantik sprechen oder klassisches Ballett oder so.
Ich würde gerne noch mal auf den zweiten Teil des Untertitels zu Tanz zu sprechen kommen, nämlich die Stunts. Es gibt in Ihrer Arbeit sehr viel Inspiration aus Horror, aus Actionfilmen, durchaus auch einen Hang zum Trashigen. In Tanz gibt es viele Referenzen an Dario Argentos Horrorklassiker Suspiria. Wie verhalten sich denn für Sie diese typischen Genre-Elemente zum klassischen Ballett, also der anderen großen Vorlage?
Für mich war halt Suspiria irgendwie immer schon ein wichtiger Film. Ja, irgendwie hat diese Narrative eben immer voll Sinn gemacht für mich, dass sich in einer Tanzkompanie so eine Art Hexenzirkel versteckt und dass alles, was mit Tanz zu tun hat, auch, ich meine, das hört sich jetzt banal an, aber halt mit der Ausübung von irgendeiner Art von Magie zu tun hat, weil so wurde es mir auf jeden Fall irgendwie transportiert im Laufe meiner gesamten Ausbildung, muss ich sagen. Und irgendwie auch so die Lehrerinnen, die ich hatte, hatten immer so, ja, da hatte ich einfach sehr viele Suspiria-Momente in meiner Ausbildung. Und deswegen war das schon immer für mich Faszination, das zum Thema zu machen auch. Ich meine, wir nennen es Stunting. Wir wollten ja wirklich Ballett mit Stunting so quasi zusammenbringen, weil finde ich schon, so die ersten romantischen Balletts, das waren eigentlich sowas wie Stuntshows, weil da waren ja die Ballerinas auch aufgehängt an irgendwelchen Seilen und normalerweise sind da irgendwelche Unfälle passiert und das war, glaube ich, schon auf eine Art und Weise auch irgendwie eine Horrorshow. Aber abgesehen davon natürlich, das sind ja so Fairy Tales, wo Hexenfiguren auch vorkommen und solche Sachen. Blut kommt normalerweise nicht vor, aber das war irgendwie naheliegend, das reinzubringen.
Ja, Blut spielt auch eine Rolle in der Szene aus Tanz, über die selbst all diejenigen sprechen, die die Vorstellung noch gar nicht gesehen haben. Und zwar lässt sich da eine ihrer Mitperformerinnen große, ja, Fleischerhaken eigentlich in den Rücken stechen und lässt sich daran mehrere Meter in Richtung Bühnendecke ziehen. Wie gehen Sie sowas an? Wie entwickeln Sie sowas?
Na, ich meine, da geht es mir nur darum, dass ich halt, wenn ich an einer Show arbeite und irgendwie an Themen, die mich gerade interessieren. Und das war halt in unserem Fall das romantische Ballett, das waren die Sylphiden, das war die Idee von Schwerelosigkeit. Und wir waren wirklich mit dem Thema Suspension beschäftigt. Das hört sich ein bisschen lächerlich an, aber so arbeite ich wirklich an Shows, dass wir uns gedacht haben, okay, für diese Show lernen wir jetzt fliegen. Fuck it. Und deswegen, dass halt eine bestätige Annäherung dessen ist und damit wir halt auch unsere Zeit dann verbringen, eben uns dem anzunähern und jeder seine unterschiedlichen Techniken dafür entwickelt und auch Experten von Suspension, wie halt einladen in den Prozess, die da gewisse Sachen machen können, die jetzt ja einem irgendwie unmöglich scheinen, zum Beispiel. Und die aber doch durch Training oder durch Know-how dann möglich sind. Und für mich war eben diese Körpersuspension irgendwie so das Nächste, was dann an den Körper im Flug herankommt.
Das
auch
heißt,
irgendwie faszinierend zu arbeiten mit Leuten, die eben das wirklich schon jahrelang praktizieren.
die Kollegin, die sich da an den Fleischerhaken im Rücken zur Decke hochziehen lässt, macht im Grunde auch nichts anderes als zum Beispiel die Ballettlehrerin, die nur auf der andere Art ihren Körper ausgebildet hat zu einer bestimmten Fähigkeit hin.
Ja, in Bezug auf Training glaube ich schon, ja. Das ist irgendwie ähnlich und vergleichbar und für mich sogar auch irgendwie ästhetisch verwandt miteinander.
Ich würde zum Schluss fragen wollen, es kursierte mal das Gerücht, Sie wollten nach Tanz als nächstes, weil Tanz ja auch der Abschluss einer Trilogie war, eine reine Show machen. Nur mit Stunts, keine Kunst. Stimmt das?
In Wirklichkeit würde ich es gerne Tanz und Sport nennen, weil ich mich auch richtig gerne mal im Sport abarbeiten will und weil ich ja jetzt Tanz gemacht habe. Track and Field, solche Sachen. Brauche ich aber mehr Platz einfach, dass ich irgendwas mit Stabhochsprung machen kann, endlich.
Und dazu wird die Choreografin Florentina Holzinger wohl bald Gelegenheit haben, denn ab kommendem Jahr soll sie regelmäßig an der Berliner Volksbühne arbeiten. Gesprochen habe ich mit ihr über ihre zum Theatertreffen eingeladene Arbeit Tanz, die Anfang März auch an den Berliner Sophienseelen gastiert. Und aktuell arbeitet Florentina Holzinger gerade auch an einer neuen Inszenierung für die Münchner Kammerspiele, Etude for an Emergency. Premiere dort ist am 1. März. Dass Frauen an deutschsprachigen Theatern unterrepräsentiert sind, wird schon lange beklagt. Seit dieser Spielzeit scheint allerdings Bewegung in die Sache zu kommen. Regiefrauenquote beim Berliner Theatertreffen, immer mehr feministische Themen, eine erkleckliche Anzahl an neu berufenen Intendantinnen und Frauen spielen so viele männliche Titelrollen wie nie zuvor. Allerdings, die meisten davon werden immer noch von Männerhand inszeniert. Doch wie ernst nehmen die männlichen Regisseure den Feminismus auf der Bühne wirklich? Dorothea Markus mit einem kritischen Blick auf einige aktuelle Beispiele.
Gretchen und Ophelia, Amalia und Emilia, Julia und Luise. Dass Frauen in den Stücken des klassischen Theaterkanons ziemlich schlecht wegkommen, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Sie werden missbraucht, verstoßen, getötet, töten sich selbst und ständig wird von Männern über sie verfügt. 24 von 25 der wichtigsten Frauen der Theaterliteratur erleben ihr Ende nicht mehr. Die 25. bringt als monströse Medea ihre Kinder um, analysierte messerscharf die Regisseurin und Dramatikerin Susanne Zaun im Schlosstheater Moers die verheerende Lage. Wenn jetzt also so viele Titelhelden von Frauen gespielt werden, scheint das jahrhundertealte patriarchale Denkmuster auszuhebeln. Und manches, wie hier Sophia Burtscher als Franz Moor in Schillers Räuber am Schauspiel Köln, hört sich so schon fast an wie ein feministisches Manifest.
Ich habe große Rechte, über die Natur ungehalten zu sein. Und bei meiner Ehre, ich will sie geltend machen. Warum bin ich nicht der Erste aus Mutterleib gekrochen? Warum nicht der Einzige? Ich will alles um mich her ausrotten, was mich einschränkt, dass ich nicht Herr bin.
Regisseur Ersan Montag tut einiges für die Sache der Frau. Er lässt eine riesige männliche Herrschaftsstatue vom Moorvater im Nachthemd stürzen. Toxische Männlichkeit demontiert sich von selbst. Indem er statt Amalia einen jungen Mann fast vergewaltigen lässt, wird nochmal so richtig die Brutalität einer MeToo-Situation deutlich. Auch in Stefan Kimmichs gefeierter Geschlechterverwirrung Platonova am Schauspiel Hannover wird die männliche Hauptfigur von einer Frau gespielt.
Es gibt nichts Mysteriöses in der Beziehung zwischen den Menschen. Es handelt sich um was rein Physisches.
Und der sonst eher durch gute Routinearbeit auffallende Regisseur liefert hier eine seiner spritzigsten, lebendigsten Arbeiten. Jeder kann sich in jede verlieben. Liebespfeile fallen quer durch Geschlechtergrenzen. Doch es wirkt ein wenig seltsam, wenn ausgerechnet Männer zu Anwälten der weiblichen Machtbeteiligung werden. Geschickt haben sie das eingefädelt, denn so schlagen sie gleich drei Fliegen mit einer Klappe. Erstens lassen sie sich von Frauen das Karriereheft nicht aus der Hand nehmen. Zweitens springen sie auf ein politisches Thema, das gerade an deutschen Bühnen Hochkonjunktur hat. Und drittens umgehen sie damit die Schwierigkeit, dass im Grunde die gesamte Dramenliteratur neu geschrieben werden müsste, wenn weibliche Beteiligung auf der Bühne wirklich ernst gemeint wäre. Fragwürdig wird es dann aber, wenn selbst deutsche Erstaufführungen feministischer Stücke in männliche Regiehand übergeben werden. So geschehen in Düsseldorf bei Linda, der britischen Dramatikerin Penelope Skinner mit Marius von Meyenburg als Regisseur.
Oh, Linda, dein Konzept ignoriert einen Riesenanteil des potenziellen Marktes. Verstehst du? Warum sollen wir uns auf über 50-Jährige beschränken, wenn wir unser Produkt genauso gut an Frauen in den 40ern verkaufen, in den 30ern, 20ern?
Mein Konzept
nein,
führt
ja.
Das weiter, dass wir
nein,
sehr
Linda,
mit unserem
Kurs.
Und ich habe das Gefühl, dass wir...
Linda, bitte, hör mal kurz auf damit!
Doch so aktuell die Geschichte der 50-jährigen Linda auch ist, die von ihrem Chef niedergeschrien und von ihrem Mann verlassen wird, so eifrig dort auch die Unsichtbarkeit der alternden Frau, die permanente Bewertung des weiblichen Körpers, der feminine Hang zur Selbstbeschuldigung thematisiert werden. Das vermittelte Frauenbild bleibt ärgerlich. Lamoyant werden hier die Missstände bestätigt, die doch eigentlich beklagt werden. Und das letztlich von einem Mann. Am Ende lässt er sogar Amy Winehouse' traurigen Evergreen Back to Black röhren, die Ode einer großen, verlassenen Frau, die viel zu jung starb. Dabei wäre es doch endlich Zeit für neue Frauenbilder. Diese liefern die männlichen Regisseure nicht. Doch einen gibt es dann noch. Johann Simons in seiner grandiosen Inszenierung des Hamlet gerade zum Theatertreffen eingeladen. Sandra Hüller spielt die Titelfigur mit ungeheurer Tiefe als vereinsamten, manisch-depressiven Menschen und wird flankiert von einer Ophelia, die Gina Haller als starke, selbstbestimmte, einfühlsame, schwesterliche Freundin spielt und sich damit wohltuend von allen Ophelia-Deutungen der Theatergeschichte abhebt. So könnte sie gehen, die Beteiligung von echten Frauen im patriarchalen System Theater.
Räche mich, wenn du mich geliebt hast! Räche den Mord! Denke meinen Mord! Hamlet, hör!
Mord!
Oh Gott! Mord!
Für männliche Regisseure bleibt das Thema Feminismus oft bloß ein Karrierekick. Aber immerhin, es gibt Ausnahmen. Dorothea Markus gab uns einen kleinen Überblick.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.
Und für den waren meine Kollegin Susanne Burkhardt und Elena Philipp von nachtkritik.de in diesem Monat zu Gast beim Podcast-Festival von Deutschlandfunk Nova. Live vor Publikum diskutierten sie mit ihren Gästen über die Zukunft der Schauspielausbildung. Und da erklärte Franziska Kötz, Leiterin der Schauspielschule Stuttgart, unter anderem, wer bei ihnen die besten Chancen auf einen Studienplatz hat.
Was wir suchen, sind Menschen, bei denen spürbar wird, dass sie sich wirklich ausdrücken wollen, dass sie eine Lust und eine Freude haben, sich auf die Bühne zu stellen und dass sie ein Interesse haben, etwas zu erzählen. Ich würde denken, alles andere kann man ausbilden, aber die Freude am Spielen, die Lust, sich hinzustellen, die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und zu diesen Entscheidungen mit Haltung zu stehen, ist etwas, was jemand idealerweise mitbringt. Das kann man fördern und fordern und noch weitermachen. Aber das, würde ich sagen, ist der Punkt. Und bei uns, würde ich sagen, ist mittlerweile die Menschen, die sich bei uns vorstellen, kommen zunehmend und zum Glück immer mehr aus allen möglichen Hintergründen, einfach proportional zu dem, wie sich die Gesellschaft einfach auch entwickelt. Und so genau, denke ich, soll es sein und muss es sein. Ich muss allerdings auch zugeben, ich habe eine Erfahrung gemacht vor 5 Jahren circa. Eine People of Color, eine Absolventin von uns, da ging es um ein Engagement und ein Kollege eines größeren namhaften Theaters sagte dann, ja, also wir können doch ein braunhäutiges Kätchen dem Abo nicht verkaufen. Das war vor 5 Jahren.
Ja, und ob und wie sich das in der Zwischenzeit hoffentlich geändert hat, darum geht es auch in der aktuellen Folge unseres Theaterpodcasts. Jetzt in voller Länge zu hören auf deutschlandfunkkultur.de und überall, wo es Podcasts gibt. Hier folgt jetzt unser Filmmagazin Vollbild. Janis Elbira wünscht viel Spaß.